Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 15. Mai, mein Name ist Ilonka und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr mit zuhört. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 17, Vers 1 bis Kapitel 18, Vers 4. Goliath fordert die Israeliten heraus. Inzwischen rüsteten die Philister zur Schlacht und versammelten ihr Heer bei Socho im Gebiet von Juda. Sie schlugen ihr Lager zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damim auf. Daraufhin sammelte Saul seine Truppen im Tal der Eichen und sie stellten sich zur Schlacht auf. So standen sich die Philister und die Israeliten auf zwei Hügeln gegenüber und zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gath stammte. Er war etwa 6 Ellen und eine Spanne groß. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5000 Schekel Bronze wog. Außerdem trug er bronzene Beinschienen und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast 600 Schekel Eisen wog. Ein Schildträger ging vor ihm her. Goliath stellte sich hin und rief zu den Israeliten hinüber: Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und ihr für Saul? Wählt einen Mann aus, der zu mir herunterkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, seid ihr unsere Sklaven und müsst uns dienen. Ich fordere das Heer Israels heute heraus. Stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Als Saul und die Israeliten die Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Isai schickt David in Sauls Lager. David war der Sohn eines Mannes, der Isai hieß, ein Ephratiter aus Bethlehem im Gebiet von Juda. Isai, der insgesamt 8 Söhne hatte, war zu jener Zeit, als Saul regierte, schon zu alt, um in den Krieg zu ziehen. Seine 3 ältesten Söhne, der erstgeborene Eliab, der 2. Sohn Abinadab und der 3. Sohn Schammah, waren mit Saul in den Kampf gegen die Philister gezogen. David war der jüngste von Isais Söhnen. Die 3 ältesten waren bei Saul. David dagegen entfernte sich immer wieder von Saul, um seinem Vater in Bethlehem bei den Schafen und Ziegen zu helfen. 40 Tage lang, am Morgen und am Abend, baute sich der Philister vor den Israeliten auf. Eines Tages sagte Isai zu seinem Sohn David: Bring deinen Brüdern dieses Eva geröstetes Korn und diese 10 Brote ins Lager und gib diese 10 Stücke Käse ihrem Hauptmann. Schau nach, wie deine Brüder zurechtkommen und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen mit. Sie sind bei Saul und dem israelitischen Heer im Tal der Eichen und kämpfen gegen die Philister. David überließ die Schafe der Obhut eines Hirten und machte sich mit den Geschenken früh am nächsten Morgen auf den Weg, wie Isai es ihm befohlen hatte. Er traf gerade im Lager ein, als das Heer mit Geschrei und Schlachtrufen in den Kampf zog. Schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Während er mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath, der Philister aus Gath, aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervortrat und wieder wie zuvor die gleichen Worte sagte, sodass es David hörte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. »Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt?«, fragten die Männer Israels. »Er kommt nur, um Israel zu verspotten. Wer ihn tötet, den will der König reich belohnen und er will ihm seine Tochter geben und seine ganze Familie braucht keine Steuern mehr in Israel zu bezahlen.« David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen: Was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Und wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Da sagten sie zu ihm: Was du gehört hast, stimmt. Das ist die Belohnung für den, der ihn tötet. Doch als sein älterer Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt? Fragte er. Was ist mit den Schafen, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Was habe ich denn getan? Antwortete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er ging zu ein paar anderen Männern hinüber, fragte sie noch einmal das Gleiche und bekam wieder dieselbe Antwort. Dann wurde Saul über Davids Fragen unterrichtet und er ließ David holen. David tötet Goliath. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete: Es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge. Und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagte er, der Herr ist mit dir. Er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. »Bin ich ein Hund?« rief er David zu, »dass du mit einem Stock auf mich zukommst?« Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. »Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen«, rief er David zu. David rief zurück: »Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen, und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben.« Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Israel schlägt die Philister in die Flucht. Die Männer von Israel und Juda stimmten ein Siegesgeschrei an, setzten ihnen nach und verfolgten sie bis nach Gat und vor die Tore von Ekron. Auf dem ganzen Weg von Shaarayim bis nach Gat und Ekron lagen die Leichen der toten Philister. Dann kehrten die Israeliten um und plünderten das Lager der Philister. David brachte den Kopf des Philisters nach Jerusalem, aber die Waffen des Philisters bewahrte er in seinem Zelt auf. Während Saul beobachtete, wie David dem Philister entgegenging, fragte er seinen Heerführer Abner: Wessen Sohn ist das, Abner?« »So wahr du lebst, mein König, ich weiß es nicht«, antwortete Abner. »Dann finde heraus, wessen Sohn der Junge ist«, verlangte der König. Nachdem David den Philister getötet hatte, brachte Abner ihn zu Saul. David hielt immer noch den Kopf des Philisters in der Hand. »Wer ist dein Vater, Junge?«, fragte Saul. David antwortete, »Sein Name ist Isai, wir leben in Bethlehem.« David und Jonathan werden Freunde. Nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Aus der Übersetzung das Buch lesen wir aus Lukas Kapitel 14, Vers 7 bis 35. Ein Fest für die Armen. Dann erzählte Jesus den Gästen eine Beispielgeschichte und spielte damit darauf an, wie sie die besonderen Ehrenplätze für sich ausgesucht hatten. Er sagte ihnen, »Wenn du von jemandem zu einer Hochzeitsfeier eingeladen wirst, dann setz dich nicht vorn auf einem der Ehrenplätze hin, denn es könnte ja sein, dass ein noch bedeutsamerer Mensch als du ebenfalls eingeladen wurde. Dann könnte der, der euch beide eingeladen hat, zu dir sagen, überlass ihm deinen Platz. Und dann bliebe dir nichts anderes übrig, als die Blamage auf dich zu nehmen und dich mit dem letzten übrig gebliebenen Platz zu begnügen. Nein, wenn du zu einem Fest eingeladen wirst, dann geh hin und lass dich auf dem unwichtigsten Platz nieder. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er sagen, mein Freund, komm doch mit nach hier vorn auf einen Ehrenplatz. So wirst du geehrt werden vor allen, die mit dir beim Festmahl Platz genommen haben. Denn jeder, der sich selbst nach vorn drängt, wird in seine Schranken verwiesen werden. Doch der, der bescheiden auftritt, wird öffentlich geehrt werden. Danach sagte Jesus zu dem, der ihm eingeladen hatte, wenn du ein Festessen veranstaltest, dann lade weder deine Freunde noch deine Geschwister und Verwandten ein und auch nicht deine wohlhabenden Nachbarn. Denn sonst laden die dich wiederum ein und dann ist das Ganze eine Art Gegenleistung. Sondern wenn du eine Feier veranstaltest, lade die Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden ein. Dann bist du wirklich glücklich zu nennen, denn diese Menschen haben nichts, was sie dir dafür zurückgeben könnten. Du wirst aber dafür belohnt werden, dann, wenn die gerechten Menschen auferstehen. Gottes großes Fest. Das hörte einer von denen, die dort mit zu Tisch saßen. Er sagte zu Jesus, glücklich zu nennen ist der, der beim Festmahl in Gottes neuer Wirklichkeit dabei ist. Da antwortete Jesus ihm, es war einmal ein Mann, der ein großes Festbankett vorbereitete. Er lud dazu viele Leute ein. Als dann die Zeit des Fests gekommen war, schickte er seinen Diener los mit der Nachricht, kommt jetzt, denn alles ist vorbereitet. Doch alle begannen sich nacheinander zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe gerade ein Stück Land gekauft und muss es mir unbedingt anschauen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der Nächste sagte, ich habe gerade 5 Paare Ochsen gekauft und bin auf dem Weg, sie zu beurteilen. Ich bitte dich, sieh mich als entschuldigt an. Und noch ein anderer sagte, ich habe gerade geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Als der Diener wieder zurückkam, berichtete er das alles seinem Herrn. Da wurde der Hausbesitzer sehr zornig und sagte zu seinem Diener, geh schnell wieder los auf die öffentlichen Plätze und Hinterhöfe der Stadt und bring die Armen und Verkrüppelten, die Blinden und die Gelähmten hierher. Danach sagte der Diener zu ihm, Herr, das, was du angeordnet hast, ist geschehen, aber es sind immer noch Plätze frei. Da sagte der Herr zu seinem Diener, dann geh noch einmal los auf die Feldwege und an die Zäune und bedränge die Leute, hereinzukommen, damit mein Haus so richtig voll wird. Ich sage euch, dass keiner von denen, die ursprünglich eingeladen waren, auch nur irgendeine Kleinigkeit von meinem Festbankett zu Kosten bekommen wird. Die Kosten der Nachfolge. Es waren sehr viele Leute zusammen mit Jesus unterwegs. Da drehte er sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand sich mir anschließt und dabei nicht seinen Vater, seine Mutter und seine Frau hasst und auch seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, ja, sein eigenes Leben, dann kann er nicht mein Schüler sein. Wer nicht seinen eigenen Kreuzbalken auf seine Schulter lädt und dann hinter mir herläuft, der kann nicht mein Weggefährte sein. Ist es nicht so? Wenn einer von euch einen Turm bauen will, dann setzt er sich zuerst hin und berechnet die Kosten und überlegt, ob er in der Lage ist, es auch bis zum Ende durchzuführen. Sonst könnte es geschehen, dass er zwar das Fundament gebaut hat, aber dann nicht mehr in der Lage ist, es zu Ende zu bringen. Dann würden alle, die ihm dabei zugeschaut haben, anfangen, ihn zu verspotten und auszulachen. Sie würden sagen: Dieser Mann hat angefangen, etwas zu bauen, kann den Bau aber nicht zu Ende bringen. Oder stellt euch dies einmal vor. Ein König zieht aus, um gegen einen anderen König einen Krieg anzufangen. Würde er sich nicht zuerst beratschlagen, ob er dazu in der Lage ist, mit 10.000 Soldaten gegen den bestehen zu können, der mit 20.000 Kriegern gegen ihn anrückt? Und wenn er nicht dazu in der Lage wäre, täte er doch sicher dies. Er würde eine Abordnung losschicken und seinen Gegner um Frieden bitten. Genauso gilt auch für euch. Wer sich nicht von all dem abwendet, was er besitzt, der kann nicht mein Nachfolger sein. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz ausgelaugt wird, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts, weder für den Boden noch als Zusatz zum Dünger, sondern man schüttet es draußen vor die Tür. Wer also Ohren hat, der soll gut zuhören. Aus der Übersetzung das Buch, Psalm 111. Gottes großartige Taten. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen in der Gemeinschaft. Gewaltig sind die Taten des Herrn, bedenkenswert für alle, die Freude an ihnen haben. Hoheit und Pracht zeigen sich in seinen Werken, ja, seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Er erinnert uns an seine Wunder, voll Gnade und Erbarmen ist der Herr. Nahrung gab er denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Er denkt für immer an seinen Bund. Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk deutlich gemacht, um ihnen so den Erbbesitz anderer Völker zu geben. Das, was seine Hände tun, ist zuverlässig und gerecht. Verlässlich sind alle seine Anweisungen. Fest stehen sie für immer und ewig. Sie sind geschaffen in Treue und Aufrichtigkeit. Die Freiheit hat er seinem Volk geschenkt. Auf ewig hat er seinen Bund aufgerichtet. Heilig und sehr zu fürchten ist sein Name. Der Anfang der Weisheit ist die Ehrfurcht vor dem Herrn. Wertvolle Einsicht erwerben alle, die danach handeln. Sein Lob besteht für immer. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche Kapitel 15, Vers 11. Der Herr kennt selbst das Totenreich und den Abgrund. Wie viel mehr kennt er dann die Herzen der Menschen? Das war die heutige Bibellese. Der Wochenspruch für die kommende Woche, der steht in Psalm 98, Vers 1. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag. Und wenn ihr wollt, dann hört morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.